SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Spotify statt Specs. Ist die Popkritik am Ende? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Sinkende Auflagen, kaum Abonnenten und Werbekunden, die ihre Anzeigen lieber im Internet schalten. 2018 ist das Jahr, in dem gleich mehrere Musikmagazine eingestellt wurden. Nach Melodie und Rhythmus, Intro und Groove traf es in diesem Monat auch die Specs, für viele das Leitmedium im Popdiskurs. Jahrzehntelang formten die Magazine den Musikgeschmack und das Popwissen ganzer Generationen. Sie boten Orientierung in der Flut an neuen Alben, Büchern, Serien. Wer sagt uns in Zukunft, was guter Pop ist? Überlassen wir unseren Musikgeschmack den Algorithmen von Spotify und Co.? Und was heißt das für die Entwicklung der Popkultur? Dazu begrüße ich den Germanisten und Kulturwissenschaftler Thomas Hecken von der Uni Siegen, den Journalisten und ehemaligen Chefredakteur des Magazins Intro, Daniel Koch. Und mit dabei ist auch der Publizist, Fotograf und DJ Max Dax. Er war von 2007 bis 2010 Chefredakteur der Specs. Herr Dax, die Specs ist am Ende und die Medien sind voll von Nachrufen, die das bedauern, obwohl die Leserschaft ja eigentlich nie allzu groß war. Welchen Einfluss hatte die Specs denn wirklich?
Der Einfluss der Specs ist riesengroß gewesen. Der Einfluss war immer größer als die Auflagenzahl oder die Zahl der Abonnenten. Das war sicherlich auch ein Phänomen und das ist auch sicherlich dem Umstand geschuldet, dass die Specs ein Kind der 80er Jahre gewesen ist. Die Specs ist ja selbst durch verschiedene Phasen gegangen. Sie war zuerst eine Art Fanzine, in der begeisterte, angehende, selbsternannte Journalisten begeistert von der gerade neuen New Wave und Punk Musik und Elektronikmusik aus England und so weiter berichtet haben. Das wurde dann zu einem Diskursmedium, als Menschen wie Dietrich Dietrichsen dazu kamen, die das Heft dann über Jahre geprägt haben. Und so ist diese Specs immer eine Art Leitmedium gewesen. Vielleicht war sie das zuletzt nicht mehr ganz so wie früher, einfach auch, weil es mehr und andere Titel gegeben hat. Nicht zuletzt natürlich auch die Konkurrenz aus dem Internet. Aber man kann sicherlich sagen, an der Auflagenzahl hat man die Specs noch nie messen können.
Herr Koch, anders als die Specs war die Intro nicht am Kiosk zu kaufen, sondern lag gratis in Kneipen und Clubs aus. Trotzdem wurde sie als Instanz wahrgenommen, was man auch am Medienecho ablesen kann. Was ist mit der letzten Ausgabe Intro aus der Popwelt verschwunden?
Ja, ich glaube, es ist irgendwie eine ganz spannende und frische Stimme von dann gegangen. Intro konnte meiner Meinung nach, auch wenn es viele Autoren und Autoren gab, die das probiert haben, intellektuell nicht immer in der Specs-Liga spielen, aber es war, fand ich, eine sehr wilde und bunte Spielwiese, die ja auch einige sehr interessante Stimmen, wie zum Beispiel Linus Volkmann oder auch die Texte, die Thomas Fenker geschrieben hat und als Chefredakteur hat er das auch geprägt. Und auch wir in den letzten 4 Jahren, wir haben uns sehr bemüht, auch jüngere Stimmen, viele Autorinnen halt an Bord zu holen und hatten dann so spannende Leute wie zum Beispiel Paula Irmschler, die eine sehr gute Autorin war und für uns ihre ersten längeren Texte geschrieben hat und so weiter. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Experimentierfeld von dann gegangen und Intro hat sich auch immer bemüht, Events zu veranstalten, die Leute an Bord zu holen. Also man konnte auch immer sehr gut und sehr viel Bier mit uns trinken. Und wir haben immer versucht, halt diese Nahbarkeit ein bisschen aufrechtzuerhalten durch unsere Veranstaltung. Und ich glaube, da ist ein Player von dann gegangen, der doch, was man allerdings dann auch erst, als es eingestellt war, mit voller Wucht nochmal mitbekommen hat, viele Leute berührt hat. Also das Echo war natürlich, manchmal muss man ja irgendwas erst beenden, damit die Leute merken, was man dran hat. Und so war es da natürlich auch ein bisschen.
Herr Hecken, die Popkritik ist in der Krise, die Magazine gehen reihenweise ein. Was geht der Popkultur damit verloren?
Gut, die journalistische Begleitung der Popkultur ist natürlich wichtig. Ob ihr jetzt dadurch Wesentliches verloren geht, wage ich jetzt zu bezweifeln, denn das Ende der Welt ist dadurch ja noch nicht gekommen. Es gibt ja zahlreiche andere Foren, auf denen man auch nach wie vor Dinge nachlesen kann. Also selbst im Internet kann man viel nach wie vor aufstöbern. Es gibt viele kleine Zeitschriften, die überlebt haben. Es ist so eine Art Diversifizierung. Also die ganzen Sachen zum Beispiel, die von Specs nie so stark abgedeckt wurden, so im queer- und popfeministischen Bereich. Das gab es natürlich in all diesen Blättern. Die Intro hat sich auch immer stark dafür gemacht. Aber das ist dann jetzt noch spezieller geworden und eben in die Missy, ein anderes Blatt, das man am Kiosk noch erhalten kann, hineingewandert. Also so würde ich sagen, es gibt noch viele zahlreiche Möglichkeiten, sich sehr gut zu informieren. Also ganz große Tränen muss man jetzt nicht weinen. Aber natürlich ist für die Leute, die das lange gelesen haben und natürlich für all die vielen Journalisten, die diese Blätter gerne gemacht haben, sehr, sehr traurig, überhaupt keine Frage. Aber es ist nun mal so, also da zeigt sich dann Fanzine hin, Fans hin, her. Am Ende muss man natürlich dann den Werbekunden dann ein Publikum zur Verfügung stellen. So läuft es nun mal in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus. Und davon wollten ja auch beide Blätter sich nicht distanzieren. Selbst die Spex, also ich bin zum Beispiel Spex-Leser geworden Mitte 1982. Ich habe sie am Bahnhofskiosk gesehen. Fanzines gab es natürlich sonst nicht am Bahnhofskiosk. Also die Spex hatte von Beginn an schon auch den Anspruch, ein bisschen größer mitzumischen über das reine Fanzine hinaus.
Man muss ja vielleicht auch sagen, dass etliche der Autoren, die bei der Spex zum Beispiel groß geworden sind, die sind dann abgewandert in die Feuilletons. Das heißt also tatsächlich, wenn es jetzt rein um die Frage geht, gibt es jetzt nichts mehr zu lesen, dann ist das natürlich, die Frage kann man ganz einfach beantworten, natürlich gibt es noch was zu lesen. Man muss jetzt die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung oder die Welt oder so lesen, wo die ganzen Autoren eben auch hingegangen sind.
Die Rolle der Journalisten hat sich verändert. Im CD-Zeitalter hatte man eben immer den Zeitvorsprung. Man war so eine Art Gatekeeper, wie das heißt. Man konnte sich alle CDs lang und breit anhören und dann seine Meinung abgeben. Und naja, die Leser haben sich auch schon daran orientiert. Man hat eigentlich den Musikgeschmack vorgegeben. Welche Rolle haben Popkritiker denn heute?
Also ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt in meiner Zeit bei der Spex. Das hat allerdings weniger mit Musik zu tun. Man kann das aber eins zu eins übertragen auf die Frage, die Sie da gerade gestellt haben, nämlich nach der Gatekeeper-Funktion. Unter Gatekeeper versteht man ja den Wächter, also sozusagen der Mensch mit Informationsvorsprung, der den anderen Leuten sagen kann, was gut ist und was nicht. Wie so eine Art Filter ist diese Person. Meines Erachtens braucht man den auch heute noch, aber vielleicht mit einem leicht anderen Wirkungsbereich. Aber das Beispiel, was ich nennen wollte, war eine DVD-Veröffentlichung. Der Film Shoah von Claude Lanzmann wird auf DVD zum ersten Mal in Deutschland veröffentlicht. Vorher gab es den als VHS-Kassette, war jahrelang schon ausverkauft gewesen. Ein unglaublich wichtiger und auch ganz toller Film. Mir war aufgefallen als Chefredakteur der Spex damals, dass in den Feuilletons in Deutschland diese DVD-Veröffentlichung ignoriert wurde. Gar nicht aus böser Absicht, sondern ich glaube, weil man sich auf den Standpunkt gestellt hatte, da muss man nicht drüber schreiben, man hat ja schon über das VHS oder den Kinostart geschrieben. Ich glaube aber, dass eine Zeitschrift, die eben, sagen wir mal, ein Publikum hat, was interessiert ist, was sich auseinandersetzen möchte, dem geht es gar nicht so sehr darum, jetzt nur die neue Musik mitzubekommen, sondern die sind an allen Dingen interessiert, die ihr Leben im medialen Sinne betreffen. Also Kinofilme, Musik, Fernsehen, Internet und so weiter. Kunst natürlich und Literatur. Und das Interessante war, wir haben Claude Lanzmann getroffen in Paris. Wir haben 2 Tage lang ihn interviewt. Das waren insgesamt, glaube ich, 16 Stunden Interview. Wir haben das Format Spex wirklich aufgebrochen und 16 oder 17 Seiten Text gemacht zu Shoah. Ein irrsinnig langes Interview. Ich würde sagen, das war der bis heute erfolgreichste Text, der in den Nuller- und Zehnerjahren in der Spex erschienen ist, der ist vielfach wieder veröffentlicht worden, diskutiert worden. Das war für mich so ein Punkt, wo ich gesehen habe, man hätte sich auf den Standpunkt stellen können, der Film ist bekannt, es muss nichts mehr zu diesem Thema gesagt werden. Tatsächlich wachsen aber Generationen nach, die, sagen wir mal, vielleicht wissen, was ein Film oder eine Musik oder ein bestimmtes Buch, was das für eine Bedeutung hat. Und vielleicht ist das Forum einer Zeitschrift oder eines Blogs oder eines Radiosenders eben genau der richtige Ort, an dem die Relevanz neu verhandelt werden kann. Und dafür habe ich die Spex geliebt, dafür habe ich auch andere Zeitschriften geliebt, in denen das stattgefunden hat. Und damit ist meines Erachtens eben auch diese Gatekeeper-Funktion nochmal, hat es eine ganz andere Rolle bekommen. Es geht also nicht mehr darum, etwas zu entdecken und den besseren Geschmack zu haben, sondern es geht darum, sozusagen die Dinge neu zu kontextualisieren oder neu zu verorten in einem Ozean der Möglichkeiten.
Da will ich vielleicht mal einhaken. Sie haben ja in der Eingangsfrage das so ein bisschen romantisch gesagt, denn man habe sehr viel Zeit, dann sich mit dem einzelnen Artefakt, also hier meinetwegen der CD, zu beschäftigen. Ich selber habe zum Beispiel in der Anfangsphase von Spex Mitte der 80er Jahre einige Artikel und Reviews geschrieben und man ertrank auch damals schon in einem Meer an Neuerscheinungen. Also wenn man sich da auch nur ansatzweise zurechtfinden musste, war es fast unmöglich, dann etwas dann ausgiebig vorab zu hören. Also das ist das eine, was ein bisschen romantisch jetzt rüberkam. Und das zweite, gut, wir sind ja in Deutschland. Ja, und Deutschland ist bekanntermaßen jetzt nicht der Nabel der Popwelt. Das lief ja immer so, Also über viele, viele Jahrzehnte lief es ja so, was im New Musical Express stand und im Melody Maker, also in den großen englischen Blättern, das war dann eben 2-3 Wochen später in der Spex. Also diejenigen, die sich intensiv damit beschäftigt hatten, die kannten ja eh alles schon dann aus den großen englischen Gazetten, die ja auch in Deutschland sehr viel gelesen wurden. Der große Vorteil heutzutage ist natürlich gegenüber der damaligen Zeit, man konnte damals als jetzt Hörer, der jetzt nicht bemustert wird von der Schallplattenindustrie mit den ganzen netten Neuerscheinungen, die wieder in den Markt dann gepresst wurden, man konnte sich als Hörer damals natürlich nur in sehr wenigen Radiosendungen informieren über die Neuerscheinungen und vieles lief auch gar nicht. Heutzutage muss ich nicht mehr groß dann der Gatekeeper sein, weil ich kann mir sehr schnell auch alles dann selbst anhören, sei es jetzt dann als kurzen Ausschnitt zumindest, und kann mir dann meine eigene Meinung bilden. Das heißt also, das Meinen, das wir gut finden oder das Verdammen, das hat noch eine wichtige Rolle, überhaupt keine Frage. Das läuft ja auch stark dann in diversen Social-Media-Foren weiterhin ab und dann auf der anderen Seite im Feuilleton, wo all diese Spex-Autoren ja auch hingegangen sind. Aber es ist nicht mehr ganz so wichtig, ja, denn ich habe halt in der Demokratie der Stimmen und in der Demokratie halt der, ja, des merkwürdigen, nicht kommerziellen Kommerzialisierens durch die ganzen Umsonstangebote, die mich dann anlocken wollen, eben viel größere Möglichkeiten, mir das anzuhören. Das hatte ich zum Beispiel früher nie. Ich musste mich immer darauf verlassen, auf eben einige Leute, die man kannte als Leser, die treffen ungefähr deinen Geschmack. Und dann hat man eben diese Sachen blind gekauft und war natürlich trotzdem immer noch manchmal enttäuscht. Und diese Art jetzt des Hoffens, des Bangens und des Enttäuschtwerdens, die fällt heutzutage weg mit allen Vor- und Nachteilen, die das vielleicht haben mag. Ich sehe aber dann doch tatsächlich eher die Vorteile dieser Prozedur.
Genau, es gibt ja keine Platten mehr in dem Sinne. Also man unterscheidet ja zwischen der neuen Zeit und der alten Zeit. Die alte Zeit war die Zeit, wo Künstler Platten veröffentlicht haben. Die neue Zeit ist, wo plötzlich Tracks auftauchen im Internet oder eben auf Spotify. Am besten als Features sozusagen zur Reichweitenoptimierung. Das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Das ist einfach ein Phänomen unserer Zeit. Dadurch werden also permanent sozusagen die Reichweiten der einzelnen Künstler erweitert, multipliziert in alle Richtungen. Das ist also sozusagen eine neue Art von, ja, Crossover, was Reichweiten anbetrifft. Und das erfolgt alles in einer unglaublichen Geschwindigkeit und unangekündigt. Und es dient ja auch sozusagen, diese Algorithmen zu bedienen, wenn nicht sogar zu überlisten, dass man sozusagen durch mehrere Veröffentlichungen zur gleichen Zeit mit verschiedenen Features eine Relevanz behauptet, die dann sozusagen durch Spotify abgebildet wird. Da kann natürlich eine Musikzeitschrift, die Print oder überhaupt eine Popkulturzeitschrift, die auf gedrucktem Papier erscheint, gar nicht mehr hinterherkommen. Was so eine Zeitschrift natürlich kann, ist jemanden, der von diesem Gezeitenwechsel noch nie was gehört hat, der denkt, wieso, Musik ist doch immer noch da. Eine Zeitschrift kann natürlich diese Zusammenhänge erklären und vermitteln, ja, also sozusagen, dass man plötzlich begreift, warum man eigentlich die Dinge hört oder warum man plötzlich Dinge gut findet, die man vorher nicht gut fand. Also in dem Sinne erkenntnisstiftend wirken.
Erkenntnisstiftend. Popjournalisten können mutig Themen setzen. Sie können einen Überblick schaffen. Sie können eben nicht wie früher so stark den Musikgeschmack formen, weil die Hörer das heutzutage eben teilweise selber machen. Wie ist das mit den Bands, Herr Koch? Können die Musikjournalisten eben gerade auch versuchen, Bands zu fördern und auch den Austausch mit Bands noch zu verbessern und eigentlich letztendlich auch den Bands was zurückspiegeln, was sie vielleicht sonst gar nicht als Rückmeldung und Feedback bekommen?
Das hat man natürlich auch immer probiert und ich muss zugeben, mir hat das immer am meisten Spaß gemacht, wenn man wirklich sich einen Künstler gepickt hat oder eine Künstlerin, wo man dachte jetzt, das werden nur ausgewählte Leute hören oder das ist wirklich ein Newcomer und die Leute sind noch unverbraucht. Ich glaube, auch da sieht man ein bisschen das Problem, dass natürlich auch das System, wie heutzutage Promotion funktioniert, wie Bands der Meinung sind, wie viel Zeit sie halt in die Presse investieren, dass das auch relativ berechenbar und relativ übersichtlich geworden ist. Also der Standard bei großen Acts ist es heute, mit Mumford & Sons kriegt man wahrscheinlich 15 Minuten im Hotelzimmer.
Und da würde ich gar nicht schreiben wollen.
Das ist eine andere Sache, genau. Also je größer ein Act ist, desto schwieriger wird es ranzukommen. Und auch ganz viele deutsche Künstler sind da schon teilweise sehr restriktiv, gerade auch im Hip-Hop-Bereich. Da sind sie es dann gar nicht so gewohnt, dass auch mal ein Journalist oder eine Journalistin kommt, die dann auch mal bissige Frage stellt, weil das ja auch ein ziemlicher Kumpeljournalismus häufig ist.
Also die wollen das nicht.
Die wollen das teilweise nicht, aber natürlich auch aus der Erkenntnis, dass sie das vielleicht auch gar nicht nötig haben. Also das ist natürlich dann das Argumentationsmuster, das dann immer kommt. Warum soll ein Künstler, der halt einen Großteil seiner Fans erreicht, naja, dann macht er das lieber das Video-Interview für seine Facebook-Seite mit dem befreundeten Journalisten, als wenn er dann halt noch die Nervensäge von der Intro ranholt. Also auch das war ein bisschen das Problem, dass es halt schwierig wurde. Das, was mir immer erzählt wird, so, naja, man hätte doch mehr Langzeitgeschichten machen können. Casper, ein sehr bekannter, erfolgreicher deutscher Rapper, hat das letztens noch in seinem Podcast gesagt. Er würde sich mehr Stories wünschen, wo halt Künstler und Künstlerinnen einfach mal irgendwie 2 Wochen mit einem Journalisten abhängen und dann so eine Langzeitbeobachtung. Sowas kriegt man als Journalist gar nicht. Schon gar nicht bei Casper, der sich viel Zeit für Presse nimmt, aber sowas wäre auch bei ihm, glaube ich, nicht möglich gewesen. Und das ist natürlich auch das Problem, dass Künstler auch dadurch, dass sie natürlich durch Streaming auch teilweise auf der ganzen Welt gehört werden und präsent sind, natürlich kann dann eine Lady Gaga keinen 3-Tage-Pressetag in Deutschland machen und einen kompletten Tag mit einem Reporter verbringen. Das ist natürlich auch ein Problem. Die Zeit, die jetzt so verklärt wird, die Großzeiten der langen Stories, da war das natürlich noch anders. Da hat man teilweise stundenlang nach einem Konzert noch mit einer Band sonst was gemacht und hatte dann natürlich auch bessere und nähere Geschichten.
Also ganz ehrlich, ich kann das gar nicht nachvollziehen, was Sie da sagen. Also ich habe ja nicht nur Specs gemacht. Ich habe ja auch 4 Jahre Electronic Beats gemacht. Das war eine europaweite Zeitschrift, die in Berlin den Redaktionssitz hatte und die Online und Print beides veröffentlicht hat in englischer Sprache, wo aber davon ausgegangen wurde, dass eigentlich 99% der Leser dieser Zeitschrift und des Blogs eigentlich keine Native Speakers sind. Also es sind Rumänen oder Polen oder Deutsche oder Holländer, die also alle sozusagen Englisch als Zweitsprache sprechen. Und das hat einen, glaube ich, extrem den Osten der Europäischen Union geprägt, was sozusagen Musikgeschmack und so weiter anbetrifft oder Geschmacksbildung überhaupt. Also sozusagen, dass man Parameter findet, die also jenseits dieser Frage sind, was gefällt mir, sondern dass man sozusagen merkt, ah, es gibt auch Dinge, die gefallen mir noch nicht. Sie können mir irgendwann gefallen und dafür gibt es eben Methoden oder sowas. Und die Leute haben sich irrsinnig viel Zeit genommen. Also ich kann das einfach überhaupt nicht bestätigen, dass das angeblich so sei, dass Musiker sich rar machen und so weiter. Ich glaube, das ist eher eine Frage der Vorleistung. Also in dem Moment, wo man, ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus Amerika, wo eine Zeitschrift wie der New Yorker, die dafür bekannt sind, dass sie einfach sauberen, super recherchierten, gut geschriebenen Journalismus machen. Wenn man da in eine Anfrage kommt, dann nehme ich mir als Künstler natürlich sehr wohl Zeit. Und der New Yorker hat ja in dem Sinne auch nicht die größte Auflage, sondern es ist, glaube ich, eher auch von Künstlerseite ganz oft die Frage, mit welchem Medium bin ich eigentlich bereit, mich auseinanderzusetzen. Und da muss dieses Medium natürlich in Vorleistung gehen. Das muss sozusagen beweisen, dass es einen belastbaren, guten, sprachlich guten, interessanten, gesellschaftlich relevanten Journalismus macht, der eben nicht Fantum ist, der eben nicht jeden Monat die nächste Sau durchs Dorf jagt und sich sklavisch den Veröffentlichungsschedules der Plattenfirmen oder sowas unterwirft, sondern wo dann vielleicht mal der Artikel über einen Kinoneustart mit einem Monat Verspätung sozusagen zum DVD-Release dann erst erscheint, weil man sich halt die Zeit genommen hat, wirklich in die Tiefe zu gehen. Also für mich war diese Erfahrung bei Electronic Beats eine wirklich prägende Erfahrung, wo ich ja auch damals gesagt habe, möglicherweise ist das sogar eine mögliche Zukunft von Printjournalismus, ins Corporate Publishing zu gehen und zu gucken, sozusagen also Lobbyarbeit für den guten Journalismus bei Corporations zu betreiben.
Jetzt interessant. Ich bleib aber noch mal ich würde schon noch mal gerne bei einem Punkt bleiben, nämlich der Frage, warum dieses Format Popmagazin offensichtlich nicht mehr funktioniert. Also, weil wir hatten da eigentlich auch gerade einen Teil einer möglichen Antwort, die wurde auch wieder angezweifelt, dass Künstler eben offensichtlich keine Kritiker brauchen und dass sich dadurch eben dieses Format Printmagazin irgendwie aufgebraucht haben könnte. Aber unabhängig davon, wie das jetzt genau ist, würde mich schon die Frage noch mal interessieren, wie ist es mit den Popmagazinen? Brauchen wir die tatsächlich nicht mehr oder funktionieren die einfach nicht mehr und weshalb?
Ja gut, der Punkt ist ja umgekehrt. Ja, gerade wurde gesagt, eventuell brauchen Musiker Journalisten nicht mehr. Das stimmt eindeutig nicht. Das kommt immer natürlich dann auf den jeweiligen Musiker an und auf das Publikum, das er anzieht. Natürlich sind viele Musiker äußerst daran interessiert, in sowas wie Specs oder Intro einen Artikel zu bekommen. Ja. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus und das stand ja auch gerade dann für Specs in den 80er, 90er Jahren. Da gab es eben sehr viele Journalisten, die wollten nicht mit den Musikern reden. Ja. Also im Sinne von, ja, wir wollen jetzt selber unsere ästhetischen, unsere politischen Entwürfe anhand jetzt irgendeines klanglichen Materials natürlich attraktiv machen und das ausbreiten. Gerne auch mal Songtexte oder Musikermanifeste heranziehen, auch mal natürlich eine Interviewpassage von irgendeinem Musiker mal kurz heranziehen. Überhaupt keine Frage, wie er medial agiert, wie er auf den Bühnen agiert. Aber man wollte nicht unbedingt dann immer seitenweise den Musiker dann interviewen. Sprich eben, ja, man wollte unabhängig dann von den Statements der Künstler was machen. Das war ja das, was uns auch, da kann ich glaube ich mal jetzt im Plural sprechen, verhasst war, diese Idee des großen Künstlers, des Werks, ja, der ganze Kreativanspruch. Das war ja so ein Ding, was ja in den 80er Jahren im Sinne jetzt von so Pop-Oberflächen nicht mehr en vogue war. Also diese Idee, die dann später wieder auch ins PEX groß aufkam, halt das solide Interview, die große Story, das wäre was gewesen, was in den 80er, 90er Jahren sich so stark nicht hätte durchsetzen können. Und das ist eben etwas, was mit Specs jetzt zum Teil verschwindet, eben die Möglichkeit, feuilletonistisch sich sehr groß auszubreiten, ohne jetzt tagesaktuell immer darauf achten zu müssen, was gerade auf dem Markt neu erscheint, und zum Zweiten eben auch nicht darauf achten zu müssen, dann die jeweiligen Musiker groß in den Vordergrund zu stellen. Da gab es natürlich immer Konjunkturen bei Specs, das hing stark von der jeweiligen Chefredaktion auch ab, wie stark dann dieser eher essayistische Zugang betrieben wurde, oder so ein Zugang, der jetzt stärker von der Reporter-Subjektivität, also dem berühmten New Journalism herkam. Und da muss man natürlich dann heute schauen, also wo bleibt sowas? Da haben wir einerseits dann die Möglichkeit, sowas in den großen Feuilletons zu publizieren, und da haben wir aber natürlich dann die andere große Möglichkeit, das in vielen zahlreichen Netzpublikationen zu machen. Und da gibt es eben, wenn man ein bisschen sucht, einige Stellen. Und die dritte Möglichkeit, die ich natürlich versuche, jetzt von der wissenschaftlichen Basis her fruchtbar zu machen. Es gibt ja nach wie vor, so seit 20 Jahren kann man schon sagen, an den deutschen Universitäten unglaublich viele jüngere, mittelalte Leute, die teilweise sogar aus dem Popjournalismus herkommen, teilweise sich für so Poptheorien interessieren. Und da gibt es eben auch dann einige Möglichkeiten, sowas in Büchern, in Zeitschriften wie eben Testcard oder Popkultur und Kritik unterzubringen. Also wenn man so ein bisschen sucht und sich im Internet umtut, findet man dann eben vieles. Was dann fehlt heutzutage, ist eben, dass alles so hineinströmt dann in ein großes Blatt. Und das war eben der Erfolg von Specs in den 80er, 90er Jahren, dass sie nicht unglaublich viele Leser hatten, aber fast alle Leser, die sie hatten, sind später irgendwas geworden, sind selber Gatekeeper geworden, sei es in der Werbung, in Künstleragenturen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in den Fernsehanstalten. Also das war, glaube ich, der Punkt, der Specs so berühmt gemacht hat, dann, dass alle Leser später selber zu Gatekeepern geworden sind, so will ich es mal ausdrücken. Und das ist heute schlichtweg nicht mehr zu erreichen. Und deshalb muss man dem vielleicht eine Träne nachweinen. Aber man kann es auch dann nüchterner sehen und sagen, gut, das war mal eine unwahrscheinliche Konstellation mit ganz bestimmten historischen Bedingungen, was zu tun hatte, auf die wir sicher gleich noch zu sprechen kommen.
Mhm. Also, und ich muss an dieser Stelle auch mal der These widersprechen, dass Musikmagazine am Ende sind. Das ist natürlich nett überspitzt, aber ich meine, wir sind in Deutschland auch noch in einer sehr angenehmen Position. In Dänemark erzähle ich immer gerne, da gibt es nicht mehr ein gedrucktes Musikmagazin. Die Gaffa, die dänische Intro, wie immer gesagt, wurde vor 2 Jahren eingestellt. In Deutschland gibt es sehr viele sehr tolle Musikmagazine. Es gibt noch den Rolling Stone, es gibt den Musikexpress, es gibt allerdings auch Metal Hammer und dergleichen. Also,
und die wird es auch noch geben?
Und die wird es auch noch geben. Also ich glaube, es gibt schon...
Was an denen jetzt allerdings so toll sein soll, das würde ich gerne mal hören.
Na gut, aber gut,
das lassen wir mal hinten an. Das ist einerseits eine Geschmacksfrage natürlich, aber es ist natürlich auch gerade sowas wie Metal Hammer oder Rockhard, die sprechen natürlich ganz klar in ihrer Sprache einer Zielgruppe an, da kann nicht jeder was mit anfangen, aber man kann jetzt nicht absprechen, dass das nicht auch Musikjournalismus ist. Eben. Aber ich glaube auch alle anderen Magazine. Ich meine, ich wünsche es Groove zum Beispiel sehr, dass sie im Internet weitermachen. Es gibt tatsächlich auch meiner Meinung nach sehr interessante Blogstimmen, und Häken hat es gerade noch gesagt, wenn man halt guckt, man findet sehr spannende, auch sehr junge Leute, die auch noch über Popkultur reden, schreiben, singen, was auch immer. Und ich glaube generell, dass es halt irgendwie eine Klammer geben muss, sei es jetzt ein Magazin oder eine Website, das wird es noch ein paar Jahre geben. Also ich bin da nicht so pessimistisch, dass man sich nicht weiter irgendwo in verständnisvolle Arme von einer Gruppe Journalistinnen wirft, die einem helfen.
Trotzdem, es gibt ja dann doch eine ganze Menge Formate, die nicht mehr sind. Also Debug, Melodien, Rhythmus ist vielleicht ein bisschen eine andere Musikrichtung, aber es ist ja auch ein Magazin, das auch aus der Nische kommt. Specs und Intro eben. Und Groove, die eben zu einem Online-Magazin geworden sind, ein Magazin für elektronische Musik. Jetzt würden mich trotzdem nochmal die Gründe dafür interessieren, dass diese Magazine eben nicht mehr sind. Es kann ja nicht nur allein an dem Anzeigenmarkt liegen, der da einbricht, Herr Dax? Was nehmen Sie an? Was ist das Problem gewesen?
Also es gibt ja im Englischsprachigen viele Beispiele, wie man es richtig machen kann. Also ich hatte New Yorker genannt, aber es gibt auch Fantastic Man und es gibt sogar so Nischenzeitschriften wie Uncut, die sich an so Leute wenden, die in der alten Zeit verhaftet geblieben sind und weiterhin brav Alben kaufen. Aber diesen ganzen Zeitschriften gemein ist eigentlich, dass sie sich losgesagt haben von so einer Tagesaktualität, also dass sie im Grunde genommen eher darauf bauen, dass ein Heft auch vielleicht aus nur 5 Geschichten bestehen kann. In diesen 5 Geschichten kann natürlich die ganze Welt erklärt werden. Am Ende geht es immer um Menschen und um Haltungen, die diese Menschen haben und um künstlerische Positionen, die verhandelt werden. Und das alles auf hohem bis höchstem journalistischem Niveau. Und damit meine ich eben auch verständlichem Niveau. Also wenn man zumindest also Englisch lesen kann. Und all diese genannten Zeitschriften, die haben ja alle kein Problem. Diese stehen ja alle blendend da. Der deutschsprachige Markt ist natürlich allein durch den Sprachraum kleiner als der englischsprachige Markt, aber groß genug, ganz klar, um ein Medium zu verkraften, das die Dinge als Phänomene betrachtet, das eben nicht den Veröffentlichungstermin hinterherhetzt, sondern den Leuten, die nicht sich 24 Stunden am Tag mit Popkultur oder sowas beschäftigen können und auch nicht wollen, dass denen ein Überblick gegeben wird, nicht nur über die Veröffentlichung, sondern auch über den Stand der Dinge. Also wie man eben schauen kann, wie wird eigentlich rezipiert oder was ich vorhin meinte mit der alten Zeit und der neuen Zeit, das sind Dinge, die sind nicht jedem bekannt. Dafür gibt es einen Markt, dafür gibt es eine Leserschaft und alle Zeitschriften, die verschwunden sind vom Markt, haben genau das versäumt zu liefern.
Ich meine, der Hauptgrund ist doch, glaube ich, ganz banal zu benennen, oder sollte ich mich täuschen? Also, soweit ich mich erinnere, gibt es seit einigen Jahren diese Merkwürdigkeit namens Internet da draußen. Und was ist das für eine fantastische Möglichkeit für den Musikjournalismus? Also, ich kann gleich verlinken auf YouTube-Videos, auf Soundfiles, auf Social-Media-Bilder. Also, das ist natürlich 1000-mal besser, als jetzt nur etwas auf gedrucktem Papier zu haben. Also, es ist ja geradezu wahnsinnig, nach wie vor darauf bestehen zu wollen, dass es unbedingt diese Art von Journalismus in der Printversion geben müsste. Also ich kann da persönlich mir nicht den kleinsten Grund einfallen lassen, weshalb das so sein müsste und weshalb man das jetzt bedauern müsste, dass eben solch ein Medienwechsel stattfindet. Also das ist doch nur was für Papierfetischisten, die sowas bedauern könnten. Also ich sehe da das als den Hauptgrund an und das scheint es mir auch schon gewesen zu sein.
Naja, aber es ist auch ein bisschen leicht, da komplett wirtschaftliche Zwänge und Entwicklungen auszublenden. Also Intro hatte ja das Geschäftsmodell, da hat man sehr über Reichweite gepunktet und hat halt eher versucht, okay, wie kriegen wir den beträchtlichen Betrag, den man für ein Magazin in der Auflage halt reinholen muss, rein, ohne unsere Seele zu verkaufen, und wie schaffen wir es halt, Vermarktungsdinge mit Haltung zu vermischen, und das war halt immer die Herausforderung. Aber letztendlich kann man halt diese wirtschaftliche Entwicklung, die ja auch viele Medien trifft und die natürlich vor allem die Printmedien trifft und, da gebe ich allen Beteiligten recht, auch den Printmedien, die halt zu spät geschnallt haben, wir müssen jetzt auch mal mehr in Online investieren, wir können uns da nicht auf unseren Namen verlassen, wir müssen auch mal Geld in unsere Website finanzieren, aber es sind ganz häufig dann tatsächlich auch, ja, schnöde finanzielle Gründe, und im Intro-Verlag war es zum Beispiel so, das waren halt am Ende ungefähr 40 Festangestellte. So ein Apparat muss man mal am Laufen halten. Man hätte das natürlich auch noch gesund sparen können und dann hätte man sicherlich ein paar Jahre noch gemacht. Aber die wirtschaftlichen Gründe kann man nicht komplett ausblenden. Die haben natürlich auch was damit zu tun, dass vielleicht nicht mehr alle an die Ausrichtung glauben oder dass man da was versäumt hat. Aber ganz häufig war es tatsächlich so, dass man halt um Budgets von Marken gebuhlt hat, die das einfach an andere Stellen gesteckt hat oder seine ganze Arbeitskraft da reinstecken musste, dass man für einen großen Streamingdienst Texte schreibt in Intro-Qualität, damit man das Geld reinbekommt, um die Intro noch ein paar Monate weiterzumachen. Und das hat schon auch noch einen wirtschaftlichen Background, den man meiner Meinung nach nicht aus der Diskussion ganz raushalten sollte.
Ja, vollkommen richtig. Bei Zeitschriften wie Spex war es ja traditionell so, dass dort sehr wenig gezahlt wurde. Also sprich, Redakteure kriegten natürlich ein gewisses Gehalt, das jetzt auch nicht überragend gut war, aber die ganzen anderen Leute, die das Blatt ja de facto gefüllt haben, die kriegten zu Beginn gar nichts und später dann, naja, eher so symbolische Beträge, sagen wir mal. Zumindest jetzt nichts, von dem man sein Leben in irgendeiner Art und Weise hätte fristen können. Und wieso funktionierten diese Blätter trotzdem, also wieso gab es unbedingt so viele Leute, die für diese Gazetten schreiben wollten? Nun, weil jeder natürlich wusste, wenn ich hier schreibe, dann ist das wirklich hier meine Visitenkarte, da kann ich was werden. Und tatsächlich sind ja unglaublich viele Leute was geworden, die für diese einschlägigen Blätter was geschrieben haben. Und heutzutage ist das nicht mehr so stark dann notwendig. Da hat man das Entree in den Journalismus leicht über diese Anfangsformen, sagen wir sowas wie Zeit Online etc., die unglaublich viele Leute dann auch beschäftigen, die sich dort vorstellen können. Ich glaube, das ist dann noch der zweite ökonomische Grund, dass die Schreiber, die eh nicht viel Geld dort verdient haben, jetzt implizit, intuitiv oder ganz bewusst wissen, wir müssen den Weg über Specs und vergleichbare Gazetten nicht mehr gehen, um halt bekannt zu werden in der Szene.
Ist natürlich auch die Frage, muss ein Musikmagazin unbedingt Leute reich machen oder halt irgendwie tatsächlich als Wirtschaftsunternehmen funktionieren? Ich habe zum Beispiel festgestellt, als das mit der Intro jetzt vorbei war, wenn jetzt jemand kommt, der halt mit Herzblut und 2, 3 Geldgebern ein total tolles Magazin macht, das mir vom Layout gefällt, das mir vom Tonfall gefällt, ich wäre sofort aus reiner Selbstausbeutung dabei mit einem schönen Text, wenn sie mir den Platz geben. Also vielleicht tut das dem Journalismus ja auch bisschen gut, dass man halt nicht mehr so eine Mühle an den Hacken hat, wo man halt wirklich jeden Monat dann halt auch bei Marken vorstellig werden muss, damit das Geld reinkommt, dass alle bei der Stange bleiben können. Also das tut dem Journalismus vielleicht auch durchaus gut.
Herr Dax, wie sehen Sie das? Ist das gerade eine Zeit, in der neue Freiräume ausgelotet werden können oder man sich im Internet vielleicht neue Formate überlegen kann, wo viel passiert, gerade eben mit den Schreibern, die jetzt heimatlos geworden sind?
Also ich traue erstens nicht allen heimatlos gewordenen Schreibern nach, aber abgesehen davon ist es natürlich eine der spannendsten Zeiten, die wir je gehabt haben im Journalismus überhaupt. Also die überhaupt diese Frage, da kann ich auch nachvollziehen, was Herr Hecken da gerade gesagt hat, auch wenn ich das Wort Papierfetischist nicht mag. Aber es ist natürlich so, dass dieses neue Internet in seiner interaktiven Form eine Menschheitsleistung ist, die es vorher nicht gegeben hat und an die man sich ja auch erstmal gewöhnen muss. An die muss man sich als Leser gewöhnen, an die muss man sich als Macher, als Verleger, als Autor gewöhnen. Also alle sind da sozusagen in so einem Lernprozess. Die einen sind glückliche Gewinner, die anderen sind traurige Verlierer. Aber ganz klar, also es ist ja eklatant offensichtlich, es gibt keinen deutschsprachigen Blog, der für Popkultur relevant wäre. Könnte man natürlich sagen, wer füllt diese Lücke? Warum wird diese Lücke nicht gefüllt? Sicherlich gäbe es dafür ein Publikum. Umgekehrt sehe ich aber eben auch, dass durch den Druck des Internets, also durch diesen finanziellen oder wirtschaftlichen Druck, dass Anzeigenkunden abwandern, ist man sozusagen, wenn man denn Print weitermachen möchte, gezwungen, in neuen Wegen zu denken. Und das muss man ja auch wieder nicht als Bedrohung betrachten. Angst ist sowieso meiner Meinung nach ein schlechter Ratgeber. Ich habe ja ein paar Titel genannt, darunter eben auch Titel, die es erst seit kurzem oder eigentlich erst gibt, seit es auch das Internet gibt, wie beispielsweise Fantastic Man, die großen Musikinterviews bekommen, die kein anderer bekommt, obwohl sie eigentlich ein Modemagazin sind. Aber sie sind eben weit mehr, sind eigentlich ein Popkulturmagazin. Diese Zeitschriften, die kauft man sich gerne und sei es, weil man sie gerne um sich hat, weil sie einfach so eine tolle Ausstrahlung haben, weil sie wie so ein Energiepapierblock da rumliegen, der einem wohltut, ja, und dann liest man auch noch und dann sind das noch gut geschriebene Texte. Aber trotzdem, also ich bin extrem verwundert, dass nicht ein einziger auf die Idee gekommen ist, bislang die Lücke, die Specs gerissen hat, mit einem anspruchsvollen, verständlichen, deutschsprachigen oder englischsprachigen Blog zu füllen, der die Lücke füllt. Das wundert mich wirklich. Vielleicht erleben wir das ja noch.
Gut, man muss ja andererseits darauf hinweisen, es gibt ja sehr, sehr große Agenturen, die das machen. Also ich nenne jetzt nur Pitchfork, mittlerweile im großen Vogue-Verlag, Condé Nast. Und es ist natürlich sehr schwer, jetzt vom deutschen Boden aus dann deutschsprachig was gegen solch ein Riesenimperium dann zu setzen, die ja wirklich dann sehr viel auch dann auf eine sehr kompetente, also mir nicht gefallende, aber doch immerhin kompetente Art und Weise abdecken, was so die monatliche Neuerscheinung, aber auch natürlich den Backkatalog und andere interessante Aspekte der Popkultur abdecken. Da wäre überhaupt mein Ansatzpunkt. Also mir hat immer missfallen an Specs zum Beispiel der letzten Jahrzehnte, und da finde ich zum Beispiel auch Missy dann, das ja noch existierende popfeministische Journal, einfach interessanter und besser, eben diese Künstlerausrichtung. Pop ist ja für meine Begriffe eben das Zusammenspiel aus Mode, Lifestyle, aus Gesten, aus Slogans, aus wirren Ideen, aus Haltungen, natürlich auch aus vielem, was aus der bildenden Kunst kommt. Das habe ich in Specs immer gehabt, aber doch immer eher aus solch einer, ja, fast schon so 50er-Jahre-Perspektive, also der Künstler und sein Werk. Wenn ich die Fotos habe in den Heften, dann ist es immer der Künstler, der vor einer Wand steht, isoliert steht. Ich habe nie die Verbindung zu Fankulturen. Dieser ganze Cultural Studies Aspekt, der in den Wissenschaften so wichtig geworden ist, der spielt da natürlich eine Rolle in den Zeitschriften, aber nicht so stark. Also wie Sie ja auch sagen, dann, Sie haben ja jetzt auf Modezeitschriften dann rekurriert, auf Lifestyle-Zeitschriften. Vielleicht wäre der Weg da dann besser gangbar gewesen. Andererseits so hinzugesetzt, in Deutschland funktioniert das ja bekanntermaßen auch nicht so gut, diese Lifestyle-Schiene zu bedienen. Also Deutschland ist auch ein bisschen ein schwieriges Pflaster für diese Pop-Gemengelage. Man muss letztlich sehen, es interessiert sehr viele Leute, aber sich intellektuell damit zu beschäftigen und eben die langen Texte zu lesen, das ist ein Minderheitenphänomen, das im Moment aus kommerziellen Gründen nicht so gut von den Verlagen dann bedient wird. Aber ich sehe das auch so wie Herr Dax. Es wird sich schon jemand auftun in den nächsten Jahren. Es interessiert einfach zu viele Leute im journalistischen Feld, die das machen werden. Zweiter Nachgedanke, Sie sollten vielleicht da auch sich selber mal loben. Also das Radio, da sind ja jetzt viele Specs-Leser und teilweise auch Specs-Schreiber. Viele Leute werden interviewt und die kontextualisieren doch ganz nett auch Popkulturphänomene in verschiedenen Sendungen. Das ist ja auch so ein interessanter Aspekt. Also man kann sagen, so eine Zeitschrift wie Specs hat sich zu Tode gesiegt. Ja? Die Specs-Autoren, die Specs-Redakteure, die Specs-Adepten, die sind heute eigentlich überall im Kulturbetrieb und da wird es interessant zu sehen sein, also ob wir nicht irgendwann mal in den nächsten Jahren auch hinweggefegt werden oder ob wir jetzt diese ganzen schönen öffentlich-rechtlichen oder halbsubventionierten Stellen alle weiter bekleiden dürfen. Also das ist vielleicht so ein anderer Aspekt, der sich in den nächsten Jahren zeigen wird. Der Untergang von Specs ist so ein erstes Signal vielleicht dafür, aber ich habe doch durchaus die Hoffnung, dass wir alle dann auf unseren diversen anderen Posten, die ja doch von großer Bedeutung sind, um die öffentliche Meinung dann zumindest im Kulturbereich zu prägen, eigentlich diesen Specs-Gedanken ganz gut weiterführen könnten.
Und es ist ja dann noch die Frage, ob man jetzt über Popmusik lesen möchte oder auch vielleicht einfach mehr drüber hören. Also ich zitiere mal meine Lieblingssendung. St. Vincent hat einen Tape-Service, da kann man halt hinschreiben, dann macht St. Vincent dir...
Also eine Band, ne?
Eine Band, genau, eine Songwriterin, eine in Amerika sehr bekannte. Und die macht dann ein Mixtape für den Hörer oder die Hörerin zu einem bestimmten Thema und ruft denjenigen dann an. Und dann ergibt das teilweise sehr bewegende, sehr rührende Gespräche und das wird eingebettet in Musik. Und die tollen Ideen finde ich momentan auch viel im Gesprochenen, gerade in der deutschen Radiolandschaft. Und da wird es ja auch echt besser, dass es halt On-Demand-Angebote gibt im deutschen Musikjournalismus, gerade im Rap zum Beispiel, empfehle ich immer Machiavelli, ein sehr guter Rap- und Politik-Podcast von zwei sehr jungen Journalisten, die das sehr gut machen. Bei den englischsprachigen gibt es halt so Sachen wie Dissect, wo halt wirklich mal über 12 Stunden teilweise nur ein Album von Kendrick Lamar bis ins kleinste Detail halt analysiert wird. Und das sind auch Leute, die einen Wissensvorsprung haben und eine Ahnung und ein Netzwerk an Experten, die halt für mich nochmal Musikjournalismus anders aufbereiten, den ich dann halt einfach gut hören kann, wenn ich in der U-Bahn unterwegs bin oder Zug fahre und merke so, ja, das hätte ich vor 10 Jahren noch bitteschön als Magazin gehabt. Finde ich so aber auch gerade ganz geil.
Okay, es gibt spannende Formate im Radio auf jeden Fall. Wie ist es eben mit online? Vielleicht nochmal, Herr Koch, was denken Sie, was für Formate sind da möglich?
Also auch da ist es ja immer ein bisschen das Problem, dass man unterscheiden muss, die noch gut laufenden Musikmagazin-Webseiten, Musikexpress, Rolling Stone zum Beispiel, die machen auch sehr viel Sachen auf Tempo und News. Clickbait ist ein böses Wort, aber es geht natürlich ein bisschen in die Richtung. Für mich war relativ beruhigend, die Sachen, die man selbst geschrieben hat und die dann auch mal Wellen geschlagen haben und die dann auch mal Reichweite gemacht haben, waren in meinen Fällen zwei Texte, die die 12.000-Zeichen-Grenze gesprengt haben und dann ging es auch noch um Popmusik und Politik. Und das waren so die Sachen, auf die ich persönlich am meisten angesprochen wurde. Das war so eine Auseinandersetzung mit Feine Sahne Fischfilet und die Art und Weise, wie die AfD sie halt als linksradikal labelt und was da jetzt wirklich hinter ist und was nicht. Und deswegen glaube ich, ist gerade online eigentlich jede Erzählform möglich. Die Schwierigkeit ist tatsächlich nur, ja, wie findet man das?
Ja, also die Frage der Aufmerksamkeit, Entschuldigung, also genau. Weil es ja dann sehr oft bei Klickzahlen um die Frage der Aufmerksamkeitsgenerierung geht, ja, wie kriegt eine Webseite überhaupt die Aufmerksamkeit? Haben Sie jetzt gesagt, naja, es gab Texte, die Aufmerksamkeit bekommen haben, obwohl sie recht lang waren, genau. Nicht wie man es sonst annimmt. Okay, wie schafft man es aber generell, vielleicht in einem zukünftigen Medium, das Ihnen vorschweben würde?
Ja, auch da ist es die Findbarkeit und man muss sich, glaube ich, wirklich überlegen, wie erreiche ich die richtigen Leute? Also denkt man vielleicht auch die technischen Möglichkeiten mehr mit? Arbeitet man viel mehr mit Targeting? Macht vielleicht böse Facebook-Werbungssachen, damit die richtigen Leute dich mal auf dem Zettel haben? Oder aber, wo ich eigentlich hinterstehe, ich fände es eigentlich viel spannender. Ich finde, Musikjournalismus muss viel mehr auf die Plattform, wo heutzutage halt Musik gehört wird. Man muss heutzutage, wenn man Musikjournalist sein will, meiner Meinung nach auch Wege finden, wie man auf Spotify und Apple Music und also so
die Streamingdienste
gehört wird. Gerade auch in Zeiten, wo Smartboxen immer erfolgreicher werden, wo jeder dritte Amazon oder Homebox zu Hause stehen hat, da muss man, glaube ich, irgendwie hinkommen. Und das ist, glaube ich, eine Verbindung aus guten Journalismus, guten Geschichten, neuen Wegen und aber auch Technik.
Herr Dax, wie sollten sich Musikkritiker zu diesen Formaten, zu den Streamingdiensten Spotify, Deezer und so weiter eben positionieren? Mitmachen? Präsent sein?
Klar, das ist ja nicht der Teufel. Also wie denn auch? Das ist eine der großen Umwälzungen, die es ja in der Popkultur gegeben hat. Also dass plötzlich alles oder in Anführungsstrichen alles verfügbar ist und man sozusagen durch Playlists und Algorithmen auch viel neu entdecken kann. Und das alles eben gefühlt für umsonst und auch eben auch nicht, wie soll man sagen, belehrt zu werden. Ne? Man hat ja das Gefühl, man entdeckt es selber. Ich kann letztlich nur offenbar für ein Publikum sprechen, das tatsächlich an Kontexten interessiert ist. Und ich glaube, das geht ja trotzdem in die Zehntausende, wenn nicht in die Hunderttausende, dieses Publikum. Denen sind tatsächlich jetzt ein paar Titel weggebrochen. Und die Frage ist, wie bekommen diese Menschen, diese armen Menschen ihr Futter sozusagen zurück? Ich bin da sehr optimistisch, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das beantwortet zwar jetzt nicht die Frage, ob ein Journalist sich Spotify öffnen sollte, weil da bin ich
auch... Und wenn ja, wie, ne?
Also das, ja. Genau, also da bin ich bei Daniel Koch auch mit dabei. Also dazu müsste sich Spotify ja auch öffnen mit Formaten in dem Sinne.
Aber, Entschuldigung, wenn ich kurz reinhaken darf. Also Dissect, den Podcast, den Sie eben erwähnt haben, der war erst privat, einfach auf der Webseite, glaube ich. Und den hat Spotify mittlerweile eingekauft.
Genau.
So. Mhm. Ah ja, okay, gut, habe ich wieder was gelernt. Aber ich glaube eben tatsächlich, es gibt ein Bedürfnis nach Kontextualisierung, die auch, sagen wir mal, vermittelbar sind, wo man eben nicht 24 Stunden lang sich dann ein Kendrick Lamar-Dissektion anhören muss, so interessant das ist. Das ist eine Frage der Zeit, bis jemand entweder sagt, ich gründe eine Stiftung, weil man eben so viel Geld hat und das eben über eine Stiftung löst, oder ein bildender Künstler, der mal wieder für 1 Million Euro ein Bild verkauft hat, sagt, ich finanziere das jetzt einfach mal ein Jahr lang oder sowas. Also ich glaube, es gibt da sehr viele Möglichkeiten, wie man sehr schnell ein neues Format wird aufbauen können. Und da muss man auch keine Angst davor haben, dass es mit Resident Advisor oder anderen Publikationen schon bestehende, große, reichweitenstarke Medien gibt.
Vielleicht kann ich das mal aus meiner Sicht eben des armen Menschen sagen, denn ich bin ja jetzt genau dieses Publikum. Ich mache keine Popmusik, Zeitschriften, ich lese mir gerne aber mal ab und zu natürlich Artikel durch und das suche ich mir natürlich dann zusammen, jetzt nicht qualvoll, das geht ja heutzutage sehr schnell. Ich kenne halt so ein paar Blogs, die mich interessieren, auch ein paar Zeitschriften, die ich gerne mal anklicke und der Rest kommt natürlich dann über die sozialen Medien von Freunden auf mich zu, dass die mir natürlich dann Einzelartikel weiterleiten. Ich nehme an, das wird ja den allermeisten heutzutage so gehen. Die Frage ist halt immer, brauche ich also diese zentrale Anlaufstelle, die mir das alles nochmal nicht gebündelt, aber dann vielleicht mit einem eigenen, ja, vielleicht ja auch dann eigenwilligen Appeal nochmal bietet. Und da sehe ich das so wie meine beiden Kollegen hier. Das wird sicherlich wieder geben in der nächsten Zeit, vielleicht auch in einer deutschen Version. Es gibt ja immer mal so Ansätze, zum Beispiel von dem ehemaligen Intro-Redakteur gibt es ja im Netz die Kaputt-Website, die so etwas macht. Und ansonsten ist es halt so dann, ja, stellen wir uns mal die Frage dann, ist es also wichtig, dass ich solch eine zentrale Instanz habe? Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand, gerade in unseren Zeiten ist das ja oft kritisiert worden, dieser Checker-Gestus, dieser Durchblicker-Gestus, dass ich eben dieses eine Zentralorgan habe, das mich dann durch die Welten lenkt und mir eine Vorauswahl dann bietet. Es ist oft kritisiert worden, aber das glaube ich auch. Also sobald so etwas komplett wegfällt, merkt man auch, ach, es war doch recht bequem, dass ich sowas hatte dann. Ich konnte mich darauf verlassen und ich schätze schon dann, weil wir ja nur wirklich über relativ kleine Publika sprechen, sprechen. Das reichen ja 20, 30, 40.000 Leute aus, um so etwas dann zu finanzieren, dass es so etwas wieder geben wird. Das wird dann aber passieren, tatsächlich glaube ich, dann mindestens in einer Verzahnung aus Print und Internet. Sonst hat sowas wirklich keine Chance mehr heutzutage. Alles andere, da sind wir ja dann wirklich im Bereich dieser Liebhabertätigkeiten, Leute, die was in die Hand nehmen wollen. Deshalb war jetzt mein Begriff des Papierfetischismus auch durchaus angemessen. Wir kennen ja alle diese Leute, für die ist etwas nur wirklich, wenn sie es begreifen können. Das ist ja auch ein ganz menschlich, anthropologisch verständlicher Gestus. Also ich muss etwas dann anfassen, aber diese Generation, die jetzt ohne dieses Begreifen, dieses Haptische aufgewachsen ist, schafft das ja schon.
Das war das SWR2-Forum Spotify statt Specs. Welche Zukunft hat die Popkritik? Es diskutierten Max Dax, Publizist, ehemaliger Chefredakteur des Magazins Specs, Professor Dr. Thomas Hecken, Germanist und Poptheoretiker, Universität Siegen, Daniel Koch, Journalist, ehemaliger Chefredakteur des Magazins Intro. Am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.